Nachdem man am Ende der ersten Halbzeit mit 3:2 vorne lag, auswärts gegen Bayer 04 Leverkusen, ging der VfL Wolfsburg am Ende leider wieder bei einem 3:6 als Verlierer vom Platz. Und wieder einmal machen sich Ratlosigkeit, Resignation und in gewisser Weise auch Hilflosigkeit breit. Warum haben wir es wieder einmal nicht geschafft, diese Führung auszubauen oder zumindest über die zweite Halbzeit hinweg zu behaupten? Waren wirklich die von Trainer Dieter Hecking kritisierten Schiedsrichterentscheidungen und Elfmeter mit Schuld an dieser Misere? Oder lag es doch eher an den spielerischen Qualitäten? Am Ende des Tages lässt sich darüber nur mutmaßen. Und das werde ich gleich tun, wieder in einem Fantalk XXL hier im Wölferadio.
Wölferadio, der VfL-Podcast mit Christian Ohrens.
Dann schickt er Vini Sousa nochmal auf die Reise, der den Ball eigentlich nur, sag mal, verteidigen wollte an der Außenlinie, nicht ins Aus geht. Er wird dann aber angeschossen und kriegt dann den Freischuss. Jetzt haben wir aber eine Möglichkeit, dass Jonas Winzig um den... Tor! Dichter Freispiel aus heiterem Himmel! Das gibt's ja gar nicht, 1:0 für den VfL Wolfsburg! Elfmeterkiller, Kamil Grabara auf der Linie. Grimaldo läuft an, der Ball ganz sicher vor Sommer wandelt, 1:1 für Bayer Leverkusen. Und der Ausgleich hergestellt hier nach 30 Spielminuten.
So, Zeit fürs 2:1 für uns. Langer Ball von Grabara Richtung zentralen 16er. Jetzt zieht man wieder!
Tor! Das gibt's doch nicht! Was ist denn das für eine Geschichte? Joachim Mehle mit einem Hammerstrahl haut das Ding aus 17, 18 Metern in Abpraller. Unten rechts humorlos in das Tor von Bayer 04 Leverkusen. Und die Wölfe führen hier quasi im Gegenzug wieder mit 2:1.
Ball ist freigegeben. Christian Eriksen wartet, läuft an, rechter.
Tor! 3:1!
Rechtes Eck, flach platziert, Flecken springt in die andere Ecke. 3:1.
Wann haben wir das letzte Mal 3 Tore gesehen vom VfL Wolfsburg? Ist noch gar nicht so lange her.
Ja, wir waren hier in Leverkusen. Karnevalssamstag 2015. Bastos 5:4.
3 großartige Tore, die es da zu feiern gab bei Wölferadio Arena Live. Dieses Mal auch wirklich wieder live auswärts aus Leverkusen. Und man hätte wirklich auch feiern können. Am Ende der Partie hätte man diese für sich entscheiden können. Am Ende ging es 3:6 aus. Und mit welchen Emotionen Lenny Nero und Malte Truxus am Ende der Partie vom Platz gingen, da hören wir jetzt nochmal rein.
Naja, am Ende ist es so, bleiben wir mal ganz sachlich. Der VfL Wolfsburg verliert ein Bundesligaspiel und hat jetzt nur noch 6 Chancen, den drohenden Abstieg aus der Fußball-Bundesliga zu verhindern. Dass die Punkte in Leverkusen nicht eingeplant gewesen waren, das kann man, glaube ich, so sehen. Und jetzt ist man wieder darauf angewiesen zu schauen, was die anderen machen, was Köln macht, was St. Pauli macht. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass diese Spiele auch verloren gehen. Sollten sie aber nicht verloren gehen aus Sicht der Abstiegskampfkonkurrenten, dann hast du natürlich einen Rückstand schon auf den Relegationsplatz und um nichts anderes wird es ja nur noch gehen, großartig hier für den Rest der Saison, den du schwerlich wieder aufholen kannst, vor allen Dingen bei den ausstehenden Gegnern, die da noch kommen. Und das ist der Punkt, wenn du es rein sachlich siehst, ist das der VfL Wolfsburg heute nicht abgestiegen, natürlich nicht, rein rechnerisch ist weiterhin alles möglich mit weiterhin 18 zu vergebenen Punkten. Aber du hast es so gesehen fast in deiner eigenen Hand, möchte ich mal sagen. Bist auf andere angewiesen. Und ja, die wichtigste Botschaft, Malte, wird sein, kriegt die Mannschaft hier den Kopf nochmal hoch. Dann in der nächsten Woche im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, um diese Klatsche in der zweiten Halbzeit, diesen Auftritt dann vielleicht irgendwie vergessen zu machen. Ich sag's ganz ehrlich, mir fehlt da so ein bisschen die Fantasie, auch wenn die Truppe heute zumindest über weite Strecken, insbesondere in der ersten Halbzeit, wie eine Mannschaft aufgetreten ist. Aber das, was wir dann sozusagen in der zweiten Halbzeit auf den Arsch gekriegt haben, das geht auf keine Kuhhaut, sage ich ganz ehrlich.
Ja, Fakt ist dann leider eben auch, wir hatten 22 Tore minus, jetzt haben wir 25. Die ja, Paulianer mit 20 sind dann weit von uns weg. Genauso Köln mit minus 19 und Bremen mit minus 18 und Gladbach mit minus 13. Also da können wir keinen Blumentopf mehr gewinnen. Wir müssen es über die Punkte, aber auch da bleiben wir und stagnieren bei 21 Punkten. Während Pauli 24, Köln 26,
so, und jetzt gibt's gemischte Reaktionen. Während die einen Fans, also die Mannschaft ist in die Kurve gegangen und klatscht da und bedankt sich. Soweit kann man das erwarten. Aber es gibt da gemischte Reaktionen von Seiten der Fans, die auf der einen Seite symbolisieren und jetzt die Mannschaft auch wegschicken. Die Mannschaft geht jetzt auch wieder. Und auf der anderen Seite habe ich auch den einen oder anderen aufmunternden Applaus gesehen aus dem eigenen Block. Ja, gut. Ich meine, was will man sagen? An den Fans hat es jetzt hier auch nicht gelegen, die auf den Ostersamstag hergekommen sind. Die Mannschaft hat in der ersten Halbzeit ein sehr, sehr gutes, ordentliches Spiel abgeliefert, ist dann völlig eingebrochen in der zweiten Halbzeit. Ich bin auch gespannt. Das ist schwer zu analysieren, wird auch schwer für die, ja, ich sag mal, Verantwortlichen, dann auch für den Trainer zu analysieren sein, die richtigen Schlüsse zu ziehen, die Mannschaft wieder aufzurichten hier im Abstiegskampf. Am Ende ist es so, du hast Stabilität in der ersten Halbzeit auch nicht wirklich gehabt. Du hast katastrophale Abwehrfehler da produziert und am Ende des Tages hast du wieder da die Gegentore gefressen. Fast schon folgerichtig oder dem Spielverlauf entsprechend. Leverkusen immer stärker geworden in der zweiten Halbzeit. Und das müssen wir dann halt heute so hinnehmen und es in der nächsten Woche gegen Frankfurt einfach nochmal probieren. Eine andere Variante oder eine andere, ich sag mal, andere Lesart habe ich jetzt leider auch nicht.
Ja, was willst du da auch noch groß an weiteren Worten verlieren? Irgendwann, wie schon im Intro gesagt, macht sich da auch ein bisschen die Ratlosigkeit breit. Vielleicht noch so viel, falls es der ein oder die andere nicht mitbekommen haben sollte. St. Pauli hatte unentschieden gespielt, somit besteht eine 4-Punkte-Differenz auf Platz 16. Köln hat unentschieden in Frankfurt gespielt, finde ich insoweit interessant, da Frankfurt unser nächster Gegner ist. Und auch Köln ja ein wenig dem Abstieg wieder entgegentrudelt. Und Frankfurt hat ja im Moment auch nicht so einen guten Run. Da könnte durchaus was gehen am kommenden Wochenende. Man darf, glaube ich, einfach die Hoffnung nicht verlieren.
Wölfe Radio. Fan Talk.
Wir haben schon viel über die Situation beim VfL Wolfsburg diskutiert, philosophiert, debattiert und so weiter. Aber gerade das hinter uns liegende Spiel gegen Leverkusen gibt ja doch wieder genug Stoff, um genau da weiterzumachen. Und jeder neue Fan, der hier zu Gast ist oder jeder andere Kollege aus dem Wölfe-Radio-Team hat ja auch immer so seine eigene Perspektive. Und auch wenn es immer Schnittmengen gibt bei den ganzen Sachen, die wir hier beackern, es ist ja auch immer wieder aufs Neue interessant und spannend zu hören, wie denn andere Fans das derzeitige Geschehen so beurteilen. Ich wollte jetzt gerade irgendwie schon verurteilen sagen, aber ich will ja hier nichts vorgreifen. Vielleicht ist es ja auch kein Verurteilen. Das werden wir sehen. Bei mir heute zu Gast ist auf jeden Fall Fabian Hinz. Schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch hier zu sein.
Letzte Woche noch bei Retorten TV und jetzt über eine nette Empfehlung dann auch hier bei uns im Wölfe Radio. Und wir haben ja gerade schon im Vorgespräch festgestellt, uns vereint zwei Sachen. Einmal natürlich die Liebe zum Verein und wir sind beide Exil-Wolfsburger. Mich hat's nach Hamburg verschlagen und du bist ja auch nicht mehr in Wolfsburg zu Hause.
Genau, ich bin in Wolfsburg geboren und aufgewachsen, habe meine Schulzeit in Wolfsburg verbracht und nach dem Abitur 2008 hat es mich dann aus Wolfsburg weggezogen, des Studiums wegen. Aber ich bin in meinen Studienorten immer in Reichweite von Wolfsburg geblieben, sodass ich glücklicherweise immer meine Dauerkarte behalten habe, die ich seit Eröffnung der Arena habe, also 2002. Bin ich immer mit Dauerkarte ausgestattet und für mich ist das Heimspiel auch immer der Rhythmus gewesen, in dem ich in meine Heimat gekommen bin, meine Familie besucht habe und so hat sich das über die Jahre eingependelt. Jetzt bin ich schon einige Zeit beruflicherweise in Hildesheim ansässig und Hildesheim-Wolfsburg ist eine Strecke, die kriegt man auch mit dem Auto ganz gut auf die Reihe, sodass ich nach wie vor eigentlich bei jedem Spiel dabei bin.
Oder mit dem ICE. Schafft man, glaube ich, auch unter einer Stunde, meine ich, wenn die Bahn pünktlich ist. Das ist ja immer so eine Sache.
Ja, in Hildesheim ist da so ein bisschen auch gestraft wie Wolfsburg. Der ICE fährt hier nicht immer in letzter Zeit, baustellenbedingt, aber grundsätzlich ja, geht schnell.
Das ist ja total spannend. Die Geschichte mit den nicht haltenden ICEs, die ist ja schon ein paar Jahre her und inzwischen hat sich das ja ganz gut eingependelt, aber irgendwie, wenn du den Leuten erzählst, dass du mit dem ICE nach Wolfsburg fahren möchtest, gibt es immer noch diese ganz schlechten Witze, na, ob der da überhaupt hält.
Ja, und es gibt ja auch immer noch Leute, die sich über Golfsburg lustig machen. Das war, glaube ich, die Einführung des Golf 5, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist schon weit über 20 Jahre her und das wird immer noch irgendwie gezogen. Naja, kann man sich seinen Teil zu denken.
Manchen Leuten ist halt langweilig. Die brauchen irgendwas, glaube ich. Uns wird hingegen nicht langweilig, aber lass uns doch erstmal gucken, wie lange bist du denn eigentlich schon beim VfL Wolfsburg als Fan dabei?
Boah, eigentlich schon immer. Also ich bin, als der VfL aufgestiegen ist, 1997, das war ein Tag vor meinem 8. Geburtstag. Das heißt, als das Interesse für Profifußball geweckt wurde, das war genau die Zeit, wo ich, also ich war im richtigen Alter mit 8. Meine Kumpels und ich, wir haben uns dann natürlich dafür begeistert, dass jetzt vor unserer Haustür quasi Bundesliga-Fußball gespielt wird. Und dann war es ganz klassisch, wie man das so kennt. Dann hat mein Vater mir mal eine Karte mitgekauft. Mein erstes Spiel war das DFB-Pokal-Halbfinale zu Hause am Elsterweg gegen Werder Bremen 1999. Da durfte ich das erste Mal mit ins Stadion und leider verloren das Spiel, war ganz blöd, kurz vorm Ende noch ein Elfmeter verschossen von Detlef Dammeier, kann ich mich lebhaft dran erinnern. Das war mein erstes Spiel, aber die Atmosphäre am Elsterweg hatte mich damals mit dann knapp über 9 Jahren sehr gefesselt. Und ab da habe ich dann immer mal wieder gefragt, Papa, darf ich mal wieder mitkommen? Und dann hat er mir immer wieder Karten gekauft. Irgendwann war ich dann alt genug, dass ich auch mal mit den Kumpels alleine an den Elsterweg durfte. Und ja, wie gesagt, ab 2002 mit der Öffnung der Arena dann auch mit Dauerkarte und dann immer dabei.
Immer am gleichen Platz oder?
Nee. Nein? Ich bin gestartet in Block 11, das ist Nordkurve Unterrang, ganz außen an dem Übergang zur Gegengerade. Da war ich mit Kumpels. Dann bin ich irgendwann rübergewechselt in Block 64 mit meinem Vater und Freunden.
Sehr spannend, da sitze ich gerade.
Ja, das ist eigentlich ein schöner Platz. Irgendwann haben wir aber gesagt, eigentlich rüber in die Nordkurve wäre noch besser. Keine Gästefans, das ist ja eine Problematik, die auch andere Leute in dem Bereich da ganz gut kennen. Also sind wir dann in Block 4 gewesen, lange Jahre, habe die Meisterschaft dann auch in Block 4 miterlebt. Und jetzt ganz neu zu dieser Saison bin ich dann auf die Gegengerade gewechselt, erstmals in Block 19 und bin jetzt ganz unten, relativ ganz unten, 5. Reihe von ganz unten, ziemlich nah dran und relativ mittig. Also ein toller Platz, leider wenige gute Ergebnisse, um das zu feiern.
Macht das irgendeinen Unterschied, wo man im Stadion sitzt? Ich habe ja nur zwei Sachen bisher kennengelernt. Einmal die in Anführungszeichen blinden Plätze, die ja neben dem Familienblock sind und jetzt im Block 64, was wirklich ein Unterschied ist zwischen Tag und Nacht, auch stimmungstechnisch, muss man ja sagen.
Ja.
Also ich wollte das auch gezielt so haben. Ich fand das cool, irgendwie dadurch, dass man die Blindenreportage, also die Kommentare und das Spiel, die Spielbeschreibung ja dezentral jetzt seit 3 Jahren bei uns hören kann, wollte ich halt ein bisschen näher dran ans Geschehen. Ja. Und du bist ja auch ganz schön jetzt schon gewandert. Macht das irgendwie einen Unterschied für dich oder auf dich, wo du dich im Stadion befindest?
Ja, ich bin ja immer relativ nah an der Nordkurve gewesen, wenn ich sogar lange Jahre halt mittendrin im Oberrang zwar, aber mir ist es dann auch wichtig, dass ich nah an den Heimfans dran bin, weil ich finde, jetzt in Block 19 Unterrang, gerade gegen den HSV war es so, das war schon anstrengend, wenn man viele Auswärtige mit im Block hat. Wobei ich natürlich mich auch frage, wieso sich Auswärtige nah an dem Wolfsburger Fanbereich Gästekarten kaufen. Aber das ist ein anderes Thema. Also mir ist auf jeden Fall nur wichtig, dass ich nah im Heimbereich bin. Und jetzt in der Gegengerade hat man tatsächlich ein bisschen anderes, einen anderen Blick, weil man jetzt auf die Nordkurve drauf guckt, statt mittendrin zu sein. Und man kriegt dann halt doch auch mit, wie die Kurve reagiert auf diverse Dinge. Und das ist schon spannend zu sehen. Ich würde es gern mal sehen, wenn mal richtig so ein rauschender Sieg gefeiert wird. Wie gesagt, ich bin seit dieser Saison dort unten und da gab es dann noch nicht so wirklich ganz viel zu jubeln, leider Gottes.
Ja, irgendwie ist in dieser Saison, in der Vereinsjubiläumssaison kann man ja sagen, ist irgendwie echt der Wurm drin. Und wo wir ja eigentlich auch schon direkt einsteigen könnten in das aktuelle Spielgeschehen. Wir sind aus Leverkusen gekommen mit einer 3-6 Niederlage. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, und wir haben 3-1 geführt, sind mit 3-2 in die Halbzeit gegangen und ab dann ging es quasi bergab. Man könnte jetzt natürlich sagen, das ist symptomatisch für so ein bisschen unseren Spielstil der letzten Saisons übergreifend. Wir gehen in Führung und verlieren dann irgendwie den Anschluss. Die Spielweise wird fahrig und unkontrolliert und löchrig und hast du nicht gesehen. Aber dieses Mal hatte ich beim Spiel gegen Leverkusen das erste Mal das Gefühl, da könnte was draus werden. Und gerade weil man ja wirklich geschafft hat, in kürzester Zeit auf einen 3-1 sich heranzuarbeiten. Wie ging es dir dabei?
Ja, also ich bin aufgrund der letzten Spiele diese ganze Saison da deutlich defensiver. Auch bei Führungen hat man ja, also ich zumindest und auch die Leute, mit denen ich so mich ausgetauscht habe, wir haben immer so das Gefühl, eine Führung ist eigentlich in dieser Saison nicht so viel wert, weil man immer weiß, entweder schafft es einer dann doch noch irgendwo einen Elfmeter zu verursachen oder irgendwie in letzter Sekunde einen ganz doofen Fehler zu machen, so dass es dann doch irgendwie noch die Punkte kostet. Das ist leider Gottes schon die Gewohnheit geworden, so dass ich da sehr vorsichtig war, auch beim 3-2. Ich habe dann auch zu meinen Freunden gesagt und die mich angeschrieben haben, wartet ab, das Spiel läuft noch. Leverkusen ist ja keine No-Name-Truppe. Die sind offensiv richtig gut und da braucht es nicht viel und die schlagen eiskalt zu. Und ja, man hat ja auch gesehen, wie das dann in der zweiten Halbzeit lief. Das Abwehrverhalten der Wolfsburger Spieler ist ja die ganze Saison schon über ein Riesenthema. Wir sind nicht umsonst die Schießbude der Liga. Und wenn man sieht, wie die Tore gefallen sind, es gibt da gefühlt nur noch zwei Varianten. Erstens, man lässt den Gegner passieren und er kann das Tor erzielen. Oder irgendwer verursacht den Elfmeter, wie jetzt auch wieder zweimal geschehen. Und deswegen ist es leider Gottes zu erwarten gewesen, dass Leverkusen gerade auch nach den Wechseln in der Halbzeit nochmal ordentlich was drauflegt, was Offensive angeht. Und deswegen hat es dann mich zumindest auch nicht groß überrascht, dass es leider Gottes dann doch am Ende wieder nicht gereicht hat.
Ja, und es ist ja, und das ist das Erschreckende daran inzwischen, oder es scheint so zu sein, dass es sogar egal ist, ob eine No-Name-Mannschaft ist, nennen wir es mal, oder halt wirklich jemand aus dem oberen Tabellendrittel. Und das ist wirklich ja auch so ein Ding, was uns ja schon seit einigen Saisons hinweg beschäftigt. Beziehungsweise war es ja eine Zeit lang sogar mal so, gegen die Underdogs sind wir untergegangen und gegen Mannschaften, gegen die wir eigentlich der Underdog waren, konnten wir noch einigermaßen gut uns behaupten. Das war dieses Mal auch nicht der Fall ab der zweiten Halbzeit. Man hatte auch so ein bisschen das Gefühl, fand ich, dass du in der zweiten Halbzeit irgendwie eine andere Mannschaft gesehen hast. Also nicht mehr die starke, kämpfende Mannschaft des VfL Wolfsburg aus Halbzeit Nummer 1.
Ja, es ist wie so oft. Nicht umsonst haben wir, ich glaube, mittlerweile um die 30 Punkte nach Führung noch wieder abgegeben in dieser Saison. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Wenn wir nur die Hälfte dieser Punkte irgendwie nach Hause gebracht hätten, dann würden wir jetzt gar nicht in der Situation stecken, wo wir stecken, sondern im Gegenteil relativ sicheres Fahrwasser haben. Aber so ist das eben nicht, sondern es ist ja wirklich ein durchziehendes Muster, dass wir die Punkte dann, die wir uns schon mühsam herspielen, am Ende dann doch noch liegen lassen, aus verschiedensten Gründen. Aber das zu analysieren, das würde jetzt noch ein bisschen länger dauern.
Ja, wir haben Zeit. Also ich dachte bisher immer, ich hätte den Podcast-Rekord hier schon mal mit knapp 90 Minuten gebrochen. Aber nein, das hat der Kollege Lenny letzte Woche geschafft mit 101 Minuten. Also wir haben viel Zeit, solange du nicht morgen früh irgendwie raus musst und arbeiten oder keine Ahnung. Also
nee, alles gut.
Nein, aber es ist aber ja trotzdem irgendwie so, man hatte, also so ging es mir zumindest, da kam ein neuer Trainer und dieses Mal auch ein Trainer, bei dem ich persönlich, und das habe ich hier im Podcast auch schon gesagt, das Gefühl hatte, das ist der Richtige und das ist diesmal wirklich der Richtige und daraus könnte wirklich was werden. Nur ist halt am Ende auch immer die Frage, der Trainer kann auch nur Schadensbegrenzung machen.
Richtig.
Oder wie ein Freund von mir sagte, Alter, du kannst nicht aus einem, das sollte man jetzt nicht wortwörtlich und persönlich nehmen, du kannst nicht aus einem Haufen Schrott einen Porsche 911er bauen. Ja, also du musst ja schon die Teile ein bisschen schleifen und feilen und anpassen und an deine Bedürfnisse ja halt zuschneiden. Ja, und so ist es ja im Fußball am Ende leider auch. Ja, du kannst ja, du kommst als Feuerwehrmann und hast natürlich gewisse Möglichkeiten, die er auch ausgeschöpft hat in den ersten Wochen. Aber ich will mal behaupten, die Länderspielpause, die viele ja immer als große Chance sehen, hat uns, glaube ich, da auch mehr geschadet als alles andere, weil wir nicht komplett waren, weil Leute in ihren jeweiligen Nationalmannschaften gespielt haben, was ja auch schön und gut ist. Das sei den Leuten auch voll und ganz gegönnt, dass man da die Chance überhaupt hat. Aber jetzt, wo bei uns das Schiff am Untergehen ist, dann in die Länderspielpause zu gehen, ich habe mich genauso wie einige Fans im Wolfsblock auch das ein oder andere Mal gefragt, hey, kann man nicht sogar auch als Spieler sagen, mir ist das Geschehen meiner aktuellen Mannschaft, wo ich spiele, irgendwie wichtiger, weil hier brennt die Hütte eher als irgendwie in der Nationalmannschaft. Aber ich glaube, das ist reines Wunschdenken, weil ich glaube, das ist der Traum und der Wunsch eines jeden Spielers, einmal irgendwie national zu spielen.
Ja, ich kann es auch total verstehen, dass die Dänen zum Beispiel zu ihrer Nationalmannschaft gefahren sind, weil es für die um das WM-Ticket tatsächlich noch ging. Die haben es nicht geschafft, leider Gottes. Aber da traut sich wahrscheinlich keiner zu sagen, nee, ich komme jetzt nicht zur Nationalmannschaft. Auch natürlich, weil sie alle hoffen, dass sie sich qualifizieren und dann auch eben im Sommer die WM spielen dürfen, was ich wirklich keinem übel nehme. Und generell die Nationalmannschaft. Viele werden sich auch sagen, das hat man nicht vergessen, das sind Berufsfußballer, die natürlich auch danach streben, ihr Land zu repräsentieren. Und ich glaube, ohne dass ich denen unterstelle, dass ihnen der VfL nicht wichtig ist, aber ich kann jeden verstehen, der sagt, Nationalmannschaft ist, wenn ich da nominiert werde, dann fahre ich auch hin. Das kann ich keinem zum Vorwurf machen.
Ja, das meinte ich ja gerade, ja. Das ist so, im ersten Moment denkt man sich, hey, bei uns ist doch die Riesenbaustelle schlechthin, wir müssten eigentlich arbeiten. Aber wie schon gesagt, ja, es ist die, für viele ist es die größte Chance ihres Lebens und warum sollte man sie da nicht auch nutzen, um Himmels Willen?
Ja, und ob jetzt das Training in Wolfsburg am Ende da irgendwie die Punkte in Leverkusen gerettet hätte, ich bin da auch skeptisch. Ich mache da Dieter Hecking auch gar keinen Vorwurf und auch nicht Pirmin Schwegler oder Diego Benaglio oder irgendjemanden. Der Spielplan ist halt so, wie er ist. Und die anderen Mannschaften haben auch Abstellungen zu leisten. Und ja, da muss man einfach mit zurechtkommen.
Auf jeden Fall. Und es ist ja alles nur Mutmaßung, ja. Es hätte dann anders jetzt laufen können oder wir wären genauso sang- und klanglos untergegangen, weil nun mal die Fehler da sind, wie und wo sie sind und wir nun mal auch trotzdem so gespielt haben, wie wir gespielt haben.
So ist es.
Aber jetzt mal allgemein gesprochen, jetzt unabhängig vom Hildesheim-Spiel, du bist ja auch schon lang dabei, länger als ich sogar. Ich bezeichne mich ja immer gern als Fußball-Quereinsteiger. Und was macht es mit dir? Es ist ja nicht die erste Relegation, die wir wahrscheinlich durchlaufen. Ich bin jetzt einfach mal so positiv und optimistisch und sage, wir werden die Relegation auf jeden Fall schaffen zu erreichen und nicht vorher schon uns ins Abseits, in die zweite Liga katapultieren. Ja, es ist nicht das erste Mal, dass wir das machen. Wir kennen das schon, könnte man jetzt ganz nüchtern betrachtet sagen. Aber irgendwie hat man diese Saison das Gefühl, es ist schlimmer denn je. Ja, wir waren schon öfters in der Relegation, aber es hat sich bei weitem die letzten ein, zwei Male nicht so angefühlt und nicht so krass angefühlt wie jetzt. Oder ist das nur mein Eindruck?
Nee, das teile ich. Das liegt vielleicht aber auch daran, dass wir bei den bisherigen Relegationssaisons ganz am Ende erst da richtig unten reingerutscht sind und das nicht so richtig auf dem Zettel hatten und eigentlich noch dran geglaubt haben, dass die Mannschaft es aus eigener Kraft schafft, dort eben nicht in die Relegation abzurutschen. Und gerade bei der letzten Relegation war das ja das Luca Waldschmidt-Tor beim HSV in der allerletzten Minute, das uns erst da unten runtergebracht hat. Aber jetzt sind wir in einer Situation, wo wir unten stehen und eigentlich noch die Punkte holen müssen, um überhaupt auf den Relegationsrang zu kommen. Und wir sehen, wie die Spiele weniger werden. Wir sehen, wie die Konkurrenz punktet, auch wenn es nur kleine Punkte sind. Also St. Pauli ist noch in Reichweite. Aber wenn wir nicht, wir haben in dieser Rückrunde noch kein einziges Spiel gewonnen. Und das ist ein ganz gefährlicher Cocktail, der sich unterscheidet von den damaligen Saisons, weil wir darauf angewiesen sind, selber unsere Spiele zu gewinnen. Und wenn es nicht klappt, sind wir unten. Und das ist dramatischer denn je.
Ja, leider. Also bei dem Spiel mit dem Luca Waldschmidt-Tor, da war ich sogar auch anwesend. Das war das erste Mal, dass ich eine Mannschaft aus meiner Wahlheimat Hamburg gegen den VfL habe miterleben dürfen im Stadion. Und ja, brauchen wir nicht drüber zu reden. Wir haben uns in der Saison ja zum Glück noch gerettet. Der HSV konnte sich nicht retten. Und ich weiß nicht, ob das so bei mir im Moment so ein bisschen auch so dieses Szenario im Kopf ist, weshalb ich so an diesem Glauben an eine Relegation festhalte, weil ich ja nicht nur beim HSV, sondern auch bei anderen Mannschaften gesehen habe, wie lang sie brauchten, um dann wieder zurückzukehren in die erste Liga, so sie denn überhaupt zurückkehren konnten. Und das ist ja, glaube ich, etwas, was im Moment viele beschäftigt. Aber auch etwas, was uns Fans leider im Moment tierisch spaltet. Es gibt tatsächlich ja auch durchaus Gruppierungen, die ja quasi schon dem Abstieg in die zweite Liga entgegenfiebern und dass am besten noch VW die Finger vom VfL lässt und weniger Geld fließt und was weiß ich, was da nicht alles für Wunschszenarien durchs Netz kursieren. Verfolgst du das auch so ein bisschen mit? Kriegst du das mit?
Ja, klar kriege ich das mit und ich mache mir selber ja natürlich auch Gedanken darüber. Man muss sich ja mit dem Gedanken befassen, was ist, wenn es wirklich schief geht. Und ich bin da auch zwiegespalten. Also natürlich würde ich sofort unterschreiben, wenn das heißt, wir würden den Abstieg über die Relegation verhindern und weiter 30 Jahre erste Liga und so weiter, ist natürlich völlig klar. Für mich bedeutet aber der Abstieg nicht automatisch irgendwie der Zusammenbruch, sondern für mich wäre das tatsächlich auch irgendwie so ein Punkt, wo man sagt, okay, dann müssen wir in der zweiten Liga neu anfangen, aber es ist zumindest ein Neuanfang. Und ich bin ehrlich gesagt auch, wenn man jetzt auch wieder die letzte Wintertransferperiode, die Peter Christiansen noch machen durfte, ansieht, zwei Spieler für 25 Millionen, die sind maximal Ergänzungsspieler wieder geworden und sind keine richtige Hilfe, wobei der Shiogai noch eher irgendwie gezeigt hat, dass er vielleicht was kann. Aber das sind 25 Millionen, die schon wieder rausgehauen wurden für zwei Spieler und der Output am Ende spiegelt das nicht wieder. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, dass wir das nicht mehr brauchen und nicht mehr wollen und ich lieber jemanden hole aus der zweiten Liga oder sonst woher, aus dem Ausland, der jung ist und motiviert ist und nicht 10 Millionen kostet, sondern 2, 3, 4 Millionen, aber der Potenzial hat und zeigen will, dass er es kann. Ich meine, wenn man sich mal zurückversetzt nach 2008, 2009 in die Meistersaison, mit welchen Spielern wir dort Meister geworden sind, das waren die wenigsten Spieler, die dort gespielt haben, waren arrivierte Kräfte, die für teures Geld geholt wurden. Also natürlich, der Zaccardo und der Basali als Weltmeister haben Geld gekostet, aber wer kannte Edin Dzeko, der von einem tschechischen Verein gekommen ist? Wer hat Marcel Schäfer aus der zweiten Liga von 1860 auf dem Schirm gehabt? Wer hat Christian Gentner von der Stuttgarter Bank auf dem Schirm gehabt? Wer hat Grafitsch gekannt, der aus der französischen Liga kam? Also ich brauche nicht diese Millionentransfers, die dann am Ende nicht zünden. Bringt mir doch lieber Spieler, die Bock haben, die Talent gezeigt haben durch ein funktionierendes Scouting-System und lasst uns darüber versuchen, Erfolg zu haben, inklusive der U19. Das ist auch so ein Punkt, der für mich richtig schmerzhaft ist, dass es da so wenig Durchlässigkeit gibt in die Bundesliga. Das hat auch eine Deadline-Day im letzten Sommer. Wir haben unser Top-Talent David Odogwu zum AC Mailand ziehen lassen müssen, weil der offensichtlich nicht die Perspektive bei uns gesehen hat, die ersten Schritte Bundesliga zu gehen. Und das ist doch super schade, weil das sind verschwendete Chancen und dann kauft man lieber irgendeinen für 10 Millionen ein, der dann es trotzdem nicht bringt. Da hätten wir auch den Odogwu mit mehr Spielzeit bedenken können und sagen können, hier, wir bauen auf dich, du bist hier aus unserer Jugend der neue Mann in der Innenverteidigung und sammel du mal bei uns deine Bundesliga-Erfahrung. All das ist ja nicht passiert, wiederholt nicht passiert und das ist alles, das würde ich gerne hinter mir lassen, egal in welcher Liga. Und wenn es die zweite ist, dann ist es eben die zweite Liga, weil ich einfach da einen Wandel erwarte, wie an die Sache Profifußball herangegangen wird. Das ist so mein großer Wunschtraum.
Vor allem das zeichnete uns eine Zeit lang doch genau aus. Wir haben Talente entdeckt, ja. Man denke da zum Beispiel an Micky van der Veen, um nur mal einen Namen von vielen zu nennen, ja. Spieler, die wir entdeckt und aufgebaut haben, um sie dann gewinnbringend zu veräußern. Ist zwar auch etwas, was ich persönlich hier im Podcast auch schon kritisiert habe, weil ich eigentlich sowas eigentlich noch viel schlimmer finde. Ich finde sowieso diesen, ich nenne den immer böse Menschenhandel im Sport, teilweise auch sehr, sehr fragwürdig. Aber so ist es nun mal und das können wir auch nicht aufhalten. Aber warum man jetzt gerade so in den letzten 2-3 Jahren davon abgekommen ist, sei es ein Max Kruse, sei es ein Kevin Behrens, sei es jetzt ein Christian Eriksen, wobei ich bei ihm eigentlich auch wirklich guter Dinge war, dass er uns nach vorne und weiterbringen kann, was man aber ja auch durchaus unter Dieter Hecking sehen konnte. Also das war jetzt ja nicht jetzt ein Transfer, der wirklich, wirklich umsonst war. Aber sonst gebe ich dir schon recht, man hat da irgendwie, man ist da ein bisschen von der Linie abgerückt, weil man auch in der Mannschaft selber unbedingt Feuerwehrmänner haben wollte. So zumindest mein Eindruck. Also nicht nur ein Trainer, der irgendwie noch die Kastanien aus dem Feuer holt, sondern auch auf dem Spielfeld mehr Erfahrung. Aber die Frage ist da halt auch immer, was bringt es? Und das habe ich auch immer in Fandiskussionen gesagt, als man dem Edin Dzeko nachgetrauert hat, der jetzt bei Schalke spielt, den man gerne hier in Wolfsburg gesehen hätte, wo ich aber dann auch fairerweise gesagt habe, ja, er hatte eine richtig tolle Zeit bei uns und er hat einen bleibenden Eindruck bei uns hinterlassen, beim VfL und bei den Fans, aber das heißt doch noch lange nicht, dass der jetzt noch ein zweites Mal es schafft, uns irgendwie weiterzubringen oder uns nach vorne zu bringen.
Ja, man darf die Spieler da nicht als Heilsbringer sehen, das ist natürlich auch falsch. Der Fehler beginnt ja schon viele Schritte vorher, dass wir überhaupt darüber nachdenken müssen, dass wir solche Leute holen, damit sie uns den Hintern retten, buchstäblich. Also das, so darf man das natürlich nicht betrachten, sondern wir müssen eine grundlegende strukturelle Analyse machen und sagen, wer auch immer jetzt die sportliche Führung übernimmt, wir müssen einen sauberen neuen Kurs einschlagen und diese Spielereien lassen, und zwar grundlegend lassen und dann eine Mannschaft aufbauen, die diese Feuerwehrmänner gar nicht erst braucht. Und die, also ich kann niemandem böse sein, jetzt wenn man wieder den Bogen spannt zu Mickey van de Ven und den allen, ich bin niemandem böse, der hier aus Holland kommt oder sonst woher und sagt, ich werde jetzt nicht mein ganzes Leben lang beim VfL Wolfsburg spielen. Ist es für den VfL, ist es eine Riesenauszeichnung, wenn Spieler kommen, die keiner auf dem Zettel hat und die gehen nach 2-3 Jahren zu Tottenham, zu sonst wohin und werden dort dann richtige Superstars. Das ist überhaupt nichts gegen einzuwenden. Wir dürfen uns da aber nicht verlieren. Und wir dürfen auch nicht wieder in die Situation kommen, egal in welcher Liga, dass wir über Paniktransfers nachdenken müssen. Das darf nicht mehr passieren. Und da muss die neue sportliche Führung, wie auch immer sie dann aussehen wird, sofort drauf gepolt werden. Wir bauen eine Mannschaft mit Hand und Fuß auf. Ich kann das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart in dieser Saison war für mich, als ich das gesehen habe, da sind für mich die Alarmglocken in alle Richtungen losgegangen. Das war der 8. Spieltag der Saison ungefähr, weiß ich nicht genau, 7., 8., 9. Spieltag, so roundabout, und Heimspiel gegen Stuttgart, und ich habe gesehen, wie Stuttgart gespielt hat. Ja, Stuttgart hatte ein Spielsystem, die hatten einen Matchplan, die waren perfekt eingestellt, die Spieler untereinander wussten ganz genau, was der andere macht, und deswegen haben die auch sauber 3-0 bei uns gewonnen, haben uns nicht den Hauch einer Chance gelassen, und ich habe dazu meinen Sitznachbarn im Stadion gesagt, Leute, so spielt man Fußball und nicht das, was wir da machen. Und sowas wünschte ich mir, dass wir auch irgendwann mal auch nur ansatzweise wieder hinbekommen, dass die Mannschaft wie aus einem Guss spielt und man wirklich sieht, die wissen, was sie tun und haben einen Plan, den sie umsetzen können. So. Und da müssen wir wieder hinkommen und das wird ein langer, schwerer Weg und egal in welcher Liga wird er lang und schwer, aber so muss es irgendwann wieder aussehen.
Aber da stellt sich einem natürlich die Frage, warum haben die das und warum haben wir das nicht? Was ist in den letzten Jahren bei uns so dermaßen aus dem Ruder gelaufen und schiefgelaufen, dass wir das wirklich nicht auf die Reihe kriegen? Ich meine, Matchplan zu erstellen ist, glaube ich, das sage ich jetzt mal als Laie, als Außenstehender, in der heutigen digitalen Zeit doch eigentlich gar nicht so schwer. Ja, es wird alles analysiert, es wird alles getrackt, erfasst per Video und per was weiß ich. Du kannst zu allem möglichen Kram Statistiken abrufen, Ja, und ob es nun zu den einzelnen Spielern ist oder zur gesamten Mannschaft während einer laufenden Saison, ja, du kannst sogar Statistiken zu den Trainern abrufen. Und trotzdem haben wir bei uns in dieser, vor allem in dieser Saison, das Gefühl, dass genau das fehlt. Ein Plan.
Ja, da muss man die Qualitätsfrage stellen. Das ist so, wie es ist. Diese Mannschaft ist so zusammengestellt, wie sie zusammengestellt ist. Und ich finde, es zeigt sich überdeutlich in dieser Saison, dass da hinten und vorne nicht zusammenpasst und dass da, so klar muss man auch sagen, auch einfach manchmal auch die Qualität fehlt. So deutlich muss man das sagen. Wenn man sieht, wie zum Beispiel, ich glaube, wir sind mittlerweile in den Top 5, in den Bundesliga All-Time Top 5 Mannschaften, was verursachte Elfmeter angeht. Ich glaube, Spitzenreiter ist Hannover, bevor die abgestiegen sind, mit 21 verursachten Elfmetern in einer Saison. Wir haben jetzt 15 oder 16. Wir sind da auf gutem Weg in den, seit es die Bundesliga gibt, in die Top 5 der verursachten Elfmeter einzudringen. Oder vielleicht sind wir sogar schon da. Und das zeigt für mich doch auch, dass die Leute, gerade in der Abwehr, wir sind ja nicht umsonst auch die Schießbude der Liga, dass die Leute in der Abwehr qualitativ es nicht anders geregelt kriegen, als zu faulen, wenn es hart auf hart kommt. Und wenn man sich diese ganzen Elfmeter mal hintereinander weg anguckt, wie sie verursacht wurden, dann ist das meines Erachtens einfach mangelnde Qualität. So deutlich muss man das sagen.
Da stehen ja auch in dieser Saison einige Spiele sehr, man könnte jetzt sagen, stilprägend für. Ja, ich denke an das Spiel gegen den HSV bei uns zu Hause zum Beispiel. Ja, auch unnötige Elfmeter, die echt nicht hätten sein müssen. Jetzt beim Spiel gegen Leverkusen, gleiche Situation, auch wieder Elfmeter. Gut, hier aber auch auf beiden Seiten.
Das Spiel gegen Frankfurt. Auswärts in Frankfurt, 1-0 führt der VfL bis kurz vor Abpfiff. Und dann macht Dennis Wawro aus nicht erklärbaren Gründen einen Volleyball-Move mit beiden Händen nach oben und verursacht dann den Elfmeter, der zum 1-1 führt. Man fragt sich, was ist los? Wir haben auch da die 3 Punkte weggeschmissen, wie so oft in dieser Saison. Warum passiert das immer wieder?
Aber gut, zum Thema Elfmeter muss man aber auch sagen, dass in dieser Saison, also manche Elfmeter, die du da generell zu sehen bekommst, auch dank Schiri-Entscheidung und nicht zuletzt Video-Assist sowieso allesamt teilweise sehr fragwürdig sind. Ja, du kriegst einen Ball gegen die Hand. Ja, wo soll der Ball sonst hinprallen? Wenn er prallt dahin, wo er hinprallt. Ja, du machst es ja nicht mit Absicht, kriegst aber einen Handelfmeter. Klar. Das sind so Sachen, wie hat Maximilian Arnold mal bei einem Interview nach einem Spiel gesagt, ja, am besten wir binden uns die Hände hinten auf dem Rücken, aber selbst da kann der Ball vielleicht noch irgendwie abprallen.
Ja, also klar haben wir auch fragwürdige Elfmeter gegen uns bekommen, aber ich glaube, wenn wir andersrum denken, wie viele Elfmeter sind denn uns zugesprochen worden, da sind wir bei 2 oder 3 gegenüber 15 oder 16, die wir verursacht haben. Also das ist schon ein deutliches Missverhältnis und viele der Elfmeter sind wirklich auch einfach durch Ungeschicktheit, Ungestümheit entstanden und hätten einfach nicht sein müssen, meiner Meinung nach.
Das stimmt, auf jeden Fall. Zum Beispiel auch gegen den HSV. Ja, da war, ja. Was wickelt der sich um den anderen Spieler rum? Ich weiß nicht mehr, wer es war.
Antitime.
Ja, irgendwie so wie so ein, also von der Beschreibung her, so wie es mir beschrieben wurde, hatte ich so ein bisschen mich an, wir hatten früher mal so ein Halbjahr in der Schule Judo-Unterricht. Ja, so, du versuchst mit den anderen damit zu Boden zu ringen. ja. Also so fühlte es sich oder so hörte es sich so ein bisschen an. Und da denkst du dir natürlich, oh Junge, also, das kannst du vielleicht auf dem Bolzplatz machen oder in irgendeiner Städteliga oder keine Ahnung, aber doch nicht mehr da.
Ich meine, der Mann ist ja auch Nationalspieler. Der hat jetzt mit Ghana gegen Deutschland gespielt, hat auch da einen Elfmeter verursacht, muss man sagen. Aber der ist ja Auswahlspieler seines Landes und ich verstehe das nicht, wie sowas zustande kommt.
Ja, das ist genau das. Aber das ist halt nur eine von vielen Baustellen. Für mich sind aber oftmals diese Elfmeter halt auch so ein bisschen so eine gewisse Hilflosigkeit. Bevor ich gar nichts mache, mache ich es lieber so und hoffe halt, dass es nicht erkannt und nicht gegeben wird. Ne?
Ja, das, wie gesagt, sind wir wieder bei der Qualitätsfrage. Kriegt man das nicht anders gelöst? Kriegen das die Vorderleute nicht vorher schon unterbunden alles? Ich sehe das oft in der VW-Arena. Wie gesagt, ich bin relativ mittig. Wenn die gegnerische Mannschaft schon auf unseren Strafraum zuläuft, dann sieht man schon, eine gewisse Unordnung und eine gewisse Unsicherheit. Wer übernimmt den ballführenden Spieler jetzt? Wie kriegen wir das gelöst? Und da hat man eben nicht das Gefühl, dass dort eine eingespielte Mannschaft auf dem Platz steht. Oder sie ist halt einfach qualitativ nicht ausreichend. Und selbst wenn sie es versuchen, geht es halt eben schief, weil man sieht meines Erachtens schon relativ früh, dass der Gegner auf jeden Fall zum Abschluss kommen wird. Oder es gibt den Elfmeter. Also eins von beiden wird passieren, dass es mal sauber rausgeklärt wird. Gerade in dieser Saison sieht man leider viel, viel, viel zu selten.
Das stimmt. Was für einen Eindruck hast du generell jetzt nach dem Trainerwechsel von Dieter Hecking, von seiner Art und Weise, die Mannschaft zu führen, zu coachen und auch die Mannschaften auf ein Spiel vorzubereiten und aufzustellen?
Ich finde, er tut, was er kann. Ich finde, wie gesagt, ihm mache ich überhaupt gar keinen Vorwurf für irgendwas, was da passiert. Alles, was dort passiert, ist ihm nicht anzulasten. Ich finde seine Aufstellungen richtig. Ich finde seine Wechsel größtenteils richtig. Er versucht es tatsächlich so gut es geht. Am Ende werden wir sehen, ob es reicht. Aber wir haben jetzt 3 Spiele unter Dieter Hecking. Wir haben einen Punkt aus diesen 3 Spielen geholt und solange die Ergebnisse ausbleiben, kann Hecking machen, was er will. Es wird am Ende nichts nützen. Ich fand den Wechsel aber auch doch richtig von Daniel Bauer zu ihm, auch wenn ich Daniel Bauer natürlich auch nichts Schlechtes gewünscht habe und im Gegenteil auch erstmal froh war, dass er zum Trainer ernannt wurde, weil wir mit ihm ja durchaus gute Erfahrungen gemacht haben. Ich habe aber, und das ist jetzt hier, das ist jetzt unbestätigt, ich habe aber gehört, dass einige Spieler mit ihm nicht so ganz so glücklich waren, nicht als Mensch persönlich, sondern weil sie sich eher auch jemanden mit Erfahrung gewünscht hätten, der ein bisschen mehr mitbringt als die Erfahrung, die Daniel Bauer bisher hatte. Das ist aber alles unter Vorbehalt, habe ich nur gehört, weiß ich nicht, ob es stimmt, kann ich mir aber gut vorstellen, dass die Mannschaft gesagt hat, boah, eigentlich hätten wir einen gerne mit ein bisschen mehr Erfahrung, der uns dann noch ein bisschen besser anleitet. Am Ende hat es ja auch am Ende nicht mehr hingehauen, die Ergebnisse sind unter ihm auch ausgeblieben, wie zuvor schon unter Paul Simonis, der ja auch relativ unerfahren war, muss man sagen. Man hat ihm da sehr viel Vorschussvertrauen gegeben nach einer guten Saison in Holland. Hat ja auch nicht so wirklich funktioniert. Und ja, jetzt bleibt es eben an Dieter Hecking hängen. Ich vertraue ihm da die letzten 6 Spiele voll auf und ich bin ihm auch nicht böse, wenn es am Ende nicht hinhaut, weil, wie gesagt, er ist nicht der Schuldige an dieser Misere.
Ja, definitiv. Das ist ja oft aber leider so. Der Trainer, den trifft es immer als Ersten, obwohl eigentlich der Letzte ist, der irgendwie Schuld hat, weil am Ende, natürlich ist er derjenige, der die, ich sag mal, Befehle gibt, ja, Mannschaften aufstellt und coacht, aber am Ende ist nicht er derjenige, der spielt, sondern die Leute auf dem Spielfeld. Und das, glaube ich, vergessen wir bei aller Kritik oftmals auch. Apropos Kritik, Dieter Hecking hat ja nach dem Spiel ganz klare Kritik gegenüber dem Schiedsrichterteam geäußert. Da wären wir auch wieder beim Thema Elfmeter, wo er sagte, hey, den Elfer für uns, den hätte man schneller geben müssen, da brauchst du doch keinen VAR, um das zu erkennen. Dann gab es wohl noch eine andere Situation, wo nichts geahndet wurde. Im Gegenzug wurde aber dann für Elfmeter entschieden. Das hat ihn tierisch aufgeregt. Ich weiß nicht, ob du das mitverfolgt oder mitbekommen hast. Da hat er ja bei Sky zum Beispiel ganz klare Worte auch gefunden.
Habe ich mitbekommen und ich kann das nachvollziehen. Das gilt aber jetzt nicht nur für Wolfsburg, sondern man hört ja fast an jedem Bundesligaspieltag irgendeinen Trainer diese Worte wählen. Ich finde auch bei den Schiedsrichtern ich weiß nicht, ob das jetzt am VAR liegt oder woran das genau liegt, aber ich finde auch bei der Qualität der Schiedsrichterentscheidungen, das war auch schon mal besser. Das kann man, weiß ich jetzt nicht, kann ich schwer beurteilen, was da die Gründe für sind, aber man hat doch das Gefühl, dass es oft so ist, dass die Schiedsrichter relativ einseitig agiert und der Elfmeter, der uns dann zugesprochen wurde nach VAR-Eingriff, da hatte der Schiedsrichter direkt daneben gestanden und hat einfach weiterlaufen lassen und hat gesagt, hier geht's weiter, hier pfeife ich gar nichts und erst auf Hinweis, wo er dann quasi gezwungen wurde, sich das nochmal anzusehen, wurde das Ganze revidiert und der Leverkusener Elfmeter war so eine Situation, wo der Stürmer schon deutlich mithilft und man ganz klar sieht, wie er auch in die Berührung reingeht und den Elfmeter natürlich ziehen will. Und da wird das halt sofort gegeben, obwohl für mich war das so eine 60% Leverkusener, 40% Wolfsburger Aktion, was die Aktivität anging. Aber das reicht ihm dann halt, um den Elfmeter sofort ohne zu zögern für Leverkusen zu geben. Und das ist so eine Unbalanciertheit, die ich auch nicht nachvollziehen kann. Das betrifft aber, wie gesagt, nicht nur uns, das sehe ich auch in anderen Spielen, wo das so ist. Und ich frage mich, warum, weil die Schiedsrichter ja nicht, hoffentlich nicht willentlich reingehen und sagen, so bei den einen lasse ich alles durchgehen, bei den anderen pfeife ich alles, sondern das muss ja auch irgendwelche Gründe haben, die sich mir da aber nicht erschließen.
Das ist auch so ein Ding, was ich schon immer mal wissen wollte. Ich arbeite ja aktuell noch dran, auch mal einen Schiedsrichter oder eine Schiedsrichterin hier im Podcast zu Gast zu haben, um genau diese Fragen mal völlig wertefrei einfach mal zu stellen. Warum haben wir manchmal das Gefühl, dass in einem Match die Schiedsrichter, ich nehme sie jetzt einfach mal exemplarisch, ja, den Bayern lassen sie alles durchgehen, ja, aber der gegnerischen Mannschaft nicht, ja, oder es müssen jetzt nicht die Bayern sein, es kann ja auch wer anders sein, aber das Gefühl, das zieht sich ja irgendwie jetzt schon seit mehreren Jahren so durch, und woher das sowas kommt, ich bin da echt auf eine Antwort gespannt, sofern es eine Antwort gibt.
Ja, es wäre schön, wenn es einfach eine klarere Linie geben würde, was ist und was nicht. Das ist auch eine Frage an die Spielregeln. Die Handspielregel gehört natürlich reformiert, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber generell einfach, wie ist die Linie der Schiedsrichter? Es gibt ja auch von Schiedsrichter zu Schiedsrichter sehr unterschiedliche Herangehensweisen, wann gebe ich eine gelbe Karte und wann nicht. Manche Schiedsrichter geben in der 80. Minute die erste gelbe Karte, obwohl die Spieler sich die ganze Zeit umtreten. Und man sich fragt, hat er die in der Kabine liegen lassen, die Karten, oder was ist los? Und andere ziehen bei jeder kleinsten Aktion eine gelbe Karte. Das ist auch einfach nicht miteinander vergleichbar und kommt dann halt sehr auf den Schiedsrichter an, den man da vor sich hat. Und das macht es auch unglaublich schwer, irgendwie sich richtig zu verhalten.
Umso wichtiger ist es dann, dass alles andere auf dem Spielfeld halt stimmt. Und nächstes Wochenende ist Frankfurt an der Reihe. Ja, auch ich will nicht sagen ein Angstgegner, das ist auch ein Gegner, den man durchaus schaffen kann. Ich meine, Frankfurt ist gerade auch so ein bisschen am Hadern und am Straucheln. Die hatten diese Saison auch eine Zeit lang einen recht guten Lauf und dann ist es auch wieder eingebrochen. Und genau eigentlich selbe Voraussetzungen wie jetzt mit Bayern 04 Leverkusen. Was denkst du, wird uns da jetzt kommendes Wochenende erwarten?
Oh, ja, also wir sind im Moment letzter der Heimtabelle, hinter Heidenheim. Wir haben zu Hause in der ganzen Saison bisher 9 Punkte geholt. Frankfurt ist, glaube ich, unangenehm zu bespielen. Bei denen ist es auch am Ende eine Qualitätsfrage, aber nicht so dramatisch wie bei uns. Die sind ja angetreten, um wieder ganz oben Top 4, 5 anzugreifen. Das werden sie aller Voraussicht nach verpassen. Die sind aber trotzdem noch gut genug, um uns richtig Probleme zu machen. Natürlich, wir sind Vorletzter, machen wir uns nichts vor. Aber dieser Sieg, mit dem man nicht so richtig rechnet, der muss jetzt irgendwann kommen. Weil wenn der ausbleibt, dann haben wir bald 5, 6, 7, 8 Punkte Rückstand auf St. Pauli. Und dann können wir die letzten beiden Spiele getrost vergessen, weil dann schon die Messe gelesen ist. Also irgendwann muss sich diese Mannschaft, wenn sie wirklich noch Bestrebung hat, den Relegationsplatz zu erreichen, irgendwann muss dieser Sieg jetzt kommen. Und da muss ich halt wieder, wie die letzten Heimspiele auch, jeder zerreißen. Die letzten 4 Heimspiele sind allesamt verloren gegangen. Diese Serie muss auf jeden Fall enden, komme was wolle.
Schauen wir doch mal aufs Programm. Wurde hier in den letzten Wochen zwar immer mal wieder getan, aber wir haben noch Frankfurt vor uns. Wir haben Gladbach noch vor uns. Wir haben auf jeden Fall St. Pauli noch vor uns. Das ist das letzte Spiel der laufenden Saison. Das Spiel gegen die Bayern klammere ich jetzt erstmal aus, vor allem bei der aktuellen Spielweise von uns und bei dem, was man jetzt gerade auch gegen Bayern nur für Leverkusen wieder sehen durfte. Aber es geschehen ja manchmal auch noch Zeichen und Wunder. Ich meine, wenn sich jemand sicher ist, dass er die Meisterschaft sowieso innehat, vielleicht wird es dann nicht ganz so schlimm und es wird zumindest kein 1:8. Aber gut, warten wir es ab. Habe ich noch irgendwen vergessen? Wir haben Frankfurt.
Ja, also
Union, glaube ich, ist noch, ne? Im Mai.
Richtig.
Und die sind richtig. Auch nicht gerade ohne. Das hat man ja jetzt auch gestern gerade gegen St. Pauli gesehen. Union ist auch so ein bisschen so eine kleine Wundertüte. Die sind zwar offensiv nicht so stark, die können, also die schießen auch nicht so ihre Buden, haben aber hinten raus, zumindest eine starke Defensive. Und da kannst du halt auch nicht viel reißen. Das ist alles eine Glückssache. Ja, und darum ging gestern das Spiel auch nur 1:1 aus.
Ja, das ist aber, das Hinspiel war ja der erste Sieg seit fast einem Jahr in der Volkswagen Arena. Da konnte ich nicht dabei sein, weil ich da auf einer privaten Feier war. Aber ich hatte tatsächlich vom Wolfsburger Schloss aus Blickkontakt zur Arena und habe dann relativ schnell die Lichter blinken sehen, wenn ein Tor fällt. Und da habe ich mir gedacht, guck mal an, jetzt bin ich mal nicht da, jetzt läuft das hier. Und die haben ja tatsächlich gewonnen. Und Union ist zumindest nicht unschlagbar, sagen wir es mal so. Aber eigentlich waren viele Mannschaften nicht unschlagbar, gegen die wir dann eben es nicht reißen konnten. Aber wie gesagt, irgendwann müssen die Punkte jetzt zwangsläufig kommen, sonst können wir uns einfach einbuddeln und das war's dann. Also wenn nicht jetzt, wann dann?
Wenn nicht jetzt, wann dann? So ist es. Und die vielleicht etwas provokante Frage, aber es ist einfach ja auch bei vielen Fans ein Thema. Zweite Liga, wenn sie kommt, bist du mit dabei mit deiner Dauerkarte?
Also der VfL hat so einen bestimmten Teil meiner Wochenenden bisher eingenommen. Mein ganzes Leben lang, wie gesagt, als sie aufgestiegen sind, war ich 8 Jahre alt. Und seitdem hat der Takt der Spiele mich begleitet. Und ich sehe nicht, warum das aufhören sollte. Ich habe zu Daniel von RetortenTV habe ich gesagt, mir ist doch wurscht, ob die gegen Karlsruhe oder Fürth spielen oder gegen Freiburg und Stuttgart. Ich komme doch nicht wegen des Gegners ins Stadion, sondern um meine Mannschaft anzufeuern. Deswegen wäre es mir egal und ich gehe dann ja, wie ich schon vorhin gesagt habe, mit der Hoffnung hin, dass sich Dinge strukturell ändern und wir wieder eine Mannschaft sehen, für die es sich tatsächlich auch lohnt, ins Stadion zu gehen. Und vielleicht wird es dann ja auch nur sowas wie von Werder Bremen, dass die mal kurzfristig mal weg sind, aber dann auch wieder da sind. Hoffentlich, ich hoffe nicht, dass es so eine Sache wird wie bei 96 oder bei Hertha BSC oder diesen ganzen anderen Fällen, die dann da in der zweiten Liga versackt sind. Aber ich lasse mich dadurch nicht entmutigen und mein Fantum nimmt da auch nicht ab, wenn es eine Ebene runtergeht.
Was macht es mit dir, wenn du sowas liest bzw. hörst, dass Leute halt sagen, oh, wenn wir absteigen, ich kündige meine DK und so weiter und so fort. Macht dich sowas traurig und wütend auch?
Nee, also ich finde es natürlich schade für jeden, der sagt, ich gucke mir das nicht mehr an in der zweiten Liga. Aber man muss natürlich auch sagen, es ist ja kein Zufall, dass der VfL so wenig Heimtickets verkauft und das Stadion, wie es die Wolfsburger Allgemeine geschrieben hat, ja buchstäblich leer spielt, sondern das ist das Ergebnis von jahrelanger Fehlplanung. Und der SWR hatte ein Bild gepostet, Heidenheim und Wolfsburg, der Unterschied, wie die Fans da supporten. In Heidenheim stehen sie da alle hinter der Mannschaft und in Wolfsburg haben sie sich alle umgedreht, um zu protestieren, so dass das der gravierende Unterschied sei, wie Heidenheim ist und wie schlecht Wolfsburg sei. Das sind aber ganz unterschiedliche Voraussetzungen, von denen man da kommt. Wenn Heidenheim ist ja, für Heidenheim ist ja jedes Jahr Bundesliga ein Bonus, das muss man ja sagen. Die machen da ganz tolle Arbeit, haben ganz lange Frank Schmidt als Trainer, haben sich total verdient, Bundesliga zu spielen. Und wenn die jetzt absteigen sollten, dann sei das so. Aber da reißt denen keiner den Kopf ab. Die haben auch kein Riesenbudget, mit dem sie an den Start gegangen sind. Aber hier ist es ein bisschen was anderes. Hier haben wir seit Jahren und Jahrzehnten den Traum etabliert, europäischen Spitzenfußball zu zeigen, entsprechende Investitionen noch immer wieder getätigt. Und die Leute werden halt immer wieder enttäuscht. Und die Mannschaft spielt in so vielen Jahren unter ihren Erwartungen. Und keiner erwartet, dass die Deutscher Meister werden oder sowas. Sondern wir wollen einfach schönen Fußball sehen und erfolgreichen Fußball. Und da die Leute jahrelang da jetzt schon hingehen, gibt es bestimmt nicht wenige, die sagen, nee, das reicht mir jetzt endgültig, da kann ich mit meiner Zeit auch was Besseres anfangen. Gerade für die, wo Fußball jetzt nicht das zentrale Element ist. Und von daher, ich finde es schade, aber ich habe auch Verständnis.
Okay. Ja, ich bin mir für mich noch nicht ganz schlüssig. Ich find's einfach nur schade, gerade weil unsere Fanreichweite, nenne ich sie als einfach mal, nicht so gut gesegnet ist. Und so brauchen wir wirklich jeden und jede. Und wie du schon sagst, es ist am Ende auch egal, gegen wen oder was wir spielen. Man ist ja Fan von Stadt und Verein und nicht von ich spiele morgen Europa League oder so. Das ist ja überhaupt auch so eine ganz komische Kiste, dass wir vielleicht ist das auch vielleicht so ein bisschen der Grund des Niedergangs, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen polemisch betiteln darf, dass wir immer zu früh, zu schnell nach zu hohen Zielen greifen wollten. Ja, es lief ein bisschen gut, wir hatten einigermaßen gefestigten Tabellenplatz und schon hieß es wieder, wir spielen um europäische Plätze mit. Nein, verdammt. Das habe ich auch schon in früheren Podcast-Ausgaben immer mal wieder gesagt. Warum tun wir das? Warum tun wir uns das an? Uns als VfL Wolfsburg, uns als Fans immer sofort diese Erwartungshaltung zu schüren. Brauchen wir das unbedingt? Reicht nicht auch mal eine Saison Mittelmaß aus? Dafür aber gesundes Mittelmaß, was man ohne Hadern, ohne Wackeln, ohne was weiß ich für Baustellen abschließen kann. Ist das vielleicht auch so ein bisschen der Grund, warum wir aktuell dastehen, wo wir dastehen, weil wir immer zu hoch irgendwie hinaus wollten?
Glaube ich gar nicht mal. Ich glaube, es liegt daran, dass so viel immer probiert wird und irgendwie gefühlt in Wolfsburg nichts davon klappt. Ich sage nur, wenn man jetzt anguckt, die Leihspieler, die woanders auf einmal treffen wie am Fließband. Ich sage nur, am Anfang der Saison gerade Jakub Kaminski, der in Wolfsburg lange Zeit immer wieder gespielt hat und im Prinzip scorermäßig im Prinzip nie aufgefallen ist und dort dann in den ersten 5 Spielen bereits mehr Tore gemacht hat als in seinen ganzen Jahren beim VfL, wo man sich fragt, wieso funktioniert das denn hier nicht? Trainer ist es ja genauso. Der Trainerverschleiß ist ja immens. Da gibt es im Prinzip keine Konstanz, außer dass man halt immer wieder tauscht. Und es ist ja egal, wer sich da probiert. Die scheitern ja alle an denselben Gegebenheiten. Ob das jetzt Hasenhüttl, Kovac oder die alle davor, die da waren, waren. Es hat ja im Prinzip immer zu nichts geführt. Und man hat immer den Eindruck gehabt, egal was wir hier probieren, am Ende landen wir auf Platz 10, 11, 12 und wieder nichts gewesen. Und das auf Dauer hat das die Leute, glaube ich, ziemlich frustriert. Wobei ich sagen muss, gerade in letzter Zeit merken wir aber auch ja die andere Seite. Ich will jetzt die andere Seite gar nicht schlecht reden. Es gibt ja ganz, ganz viele Leute, die ihre Solidarität mit Stadt, Werk und Verein zeigen. Da ist der Jubiläumsspieltag ja nur ein so ein Beispiel, wie das abgelaufen ist gegen Köln, wie viele Leute da auch engagiert waren, wie viele tolle Aktionen es da auch rund um diesen Spieltag gab in der ganzen Stadt und rund um den Verein. Das fand ich ganz, ganz toll. Und es gibt auch richtig viele Leute, die auch richtig noch Bock haben, den Verein zu unterstützen. Deswegen, also ich will das jetzt gar nicht so schwarz malen, sondern es wird auch, egal in welcher Liga es am Ende wird, wird nach wie vor viele, viele, viele Leute geben, die sich für den Verein einsetzen. Und das ist das, was mir auch dann Mut macht. Und wenn ich auf die Nordkurve gucke, bin ich auch relativ zuversichtlich, dass wir viele von denen dort nächstes Jahr auch wiedersehen werden. Und das ist auch gut so. Trotzdem, wie gesagt, der Verein braucht einen strukturellen Wandel. Und da könnte ich jetzt den ganz, ganz großen Bogen spannen zu diesem Jubiläumsspiel zurück. Man hat ja gesehen, was möglich wäre, wenn man die Fans mitnimmt. Ne? Und der Verein hat das Jubiläumstrikot rausgebracht, das ich natürlich auch besitze, mit dem Zinnenwappen darauf, wo viele Leute gesagt haben, damit kann ich mich identifizieren, das ist das, wofür ich brenne. Und es tut mir da eigentlich relativ weh. Ich bin auch absoluter Verfechter des Zinnenwappens beispielsweise. Und ich finde, egal wie die Saison ausgeht, dass einer der ersten Schritte, die ich machen würde als Führung, würde ich dieses Zinnenwappen wieder einführen, weil das mehr denn je für den Schulterschluss zwischen Fan und Verein steht. Und es ist für mich überdeutlich, und der Verein, ich verstehe nicht, warum der Verein das nicht wahrnimmt und nicht sieht. Man sieht das allein an den Verkaufszahlen dieses Jubiläumstrikots, wie die Leute Sehnsucht danach haben. Und der VfL verschenkt meines Erachtens so unglaublich viel Potenzial, was Fanbindung angeht, mit diesen lieblosen Fanartikeln, die sie da rausbringen, mit dem ungeliebten Logo, das uns damals ja einfach im Prinzip mit einem Zeitungsartikel vorgesetzt wurde, wenn man sich daran zurückerinnert. Das stand einfach in der Zeitung so, das ist jetzt das neue Logo, da sind jetzt keine Zinnen mehr drauf, da ist jetzt oben der Kreis offen, das soll heißen wir sind oben offen, wir wollen nach oben. Und das war's dann im Prinzip. Und man könnte damit schon bei der Fanbindung sehr, sehr viel retten, wenn man sagt, okay, wir sehen ja, man muss sich nur die Nordkurve angucken, dort sieht man im Prinzip nur das Zinnenwappen, egal auf welchen Banner, auf welche Fahne, auf egal was, Fanartikel. Das muss wieder kommen, um die Leute abzuholen und mitzunehmen. Und ich bin davon überzeugt, dass das ein wichtiger Schritt ist und ich verstehe nicht, warum das beim VfL seit Jahren ignoriert wird.
Das, da haben wir jetzt aber einen Fass wieder aufgemacht. Das ist ja auch etwas, was viele sehr stark im Moment ja auch sich zum Thema gemacht haben, irgendwie Rückkehr zu den Zinnen und Was viele ja auch mit der Abkehr von VW gleichsetzen und so weiter und so fort. Und mir ist es am Ende, muss ich ganz ehrlich sagen, mir ist egal, was da für ein Logo drauf ist, ob das jetzt Sinn hat oder einen halboffenen Kreis oder was auch immer oder gar keinen Kreis oder das W umgedreht oder auf der Seite liegend oder was weiß denn ich. Ja, es ist ja, ich will nicht sagen, das ist alles Augenwischerei. Was am Ende da für ein Logo prangt, wichtig ist ja unser Fan-Dasein, ja, für einen Verein hängt doch nicht von irgendeiner Grafik ab, die irgendjemand mal entworfen hat. Ich will das jetzt nicht schlecht reden und denjenigen, die das Logo mit den Zinnwappen feiern, den will ich das ja auch nicht irgendwie madig reden, aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich als blinder Fan einfach zu solchen Dingen überhaupt keinen Bezug habe. Weißt du, mir ist da sowas von wurscht,
ja.
Was da auf also. Und für mich zählt einfach so die, wenn Leute sagen, wir brauchen das, um Zusammenhalt zu fühlen, um Gottes Willen, dann sollen sie das auch tun. Aber ich für mich sage halt, hey, ich glaube, da gibt es im Moment wichtigere Baustellen, auch im Zusammenspiel zwischen Fan und Verein und so weiter, als jetzt da irgendwie, wie das Logo ausschaut.
Gibt es mit Sicherheit, aber das ist für mich ein Punkt, der wirklich, also für mich ist es wirklich zentral, was die Connection zwischen Verein und Fans angeht, weil dieses Logo steht für nichts. Das sage ich dir, wie es ist. Das hat keine Bedeutung, das hat keine Geschichte, das ist von irgendeiner Marketingagentur mal irgendwie entworfen worden und das ist führt auch dazu, meines Erachtens, dass der VfL auch außerhalb der Stadt als gesichtslos und negativ konnotiert wahrgenommen wird. Und dieses Zinnenwappen ist wirklich, wie viele Leute darüber ihre Bindung zum VfL halt aufgebaut haben, zu sagen, das ist das Zeichen überhaupt. Also ich finde es extrem wichtig. Und natürlich über sportliche Entscheidungen und so weiter, das ist halt natürlich eine deutlich höhere Bewandtnis. Aber wenn wir darüber reden, wie kriegen wir die Fans an den Verein gebunden, wie gesagt, das Trikot, das Sondertrikot war binnen weniger, was anderthalb Stunden oder was, komplett vergriffen in allen Größen. Die mussten dann ankündigen, dass man das nachbestellen kann und ja, dann im Januar dem ausgeliefert bekommt. Ich bin davon auch betroffen gewesen, habe erst im Januar die Lieferung bekommen. Das wurde denen aus den Händen gerissen und ich gehe jede Wette ein, dass die Verkaufszahlen dieses Trikots deutlich höher sind als das normale aktuelle Trikot, das sie im Moment vertreiben. Und das hat Gründe. Und diese Gründe müssen, da muss irgendjemand mal ein Licht dafür aufgehen, was das bedeutet.
Okay, ja, warum auch nicht? Wie gesagt, ich halte mich da ein bisschen bedeckter, aber ich will es dir ja auch nicht absprechen oder auch allen anderen nicht. Wer das für sich feiert und das liebt und unterstützt, um Himmels Willen, der soll das auf jeden Fall tun. Hauptsache, also am Ende sage ich immer, Hauptsache, er bleibt uns weiterhin treu. In welcher Weise oder mit welchem Wappen oder wie auch immer. Ja, am Ende zählt einfach, dass wir als Fans halt auch so ein bisschen an einem Strang ziehen und nicht uns gegenseitig auch noch zersplittern und in verschiedene Gruppierungen irgendwie zerfasern und hast du nicht gesehen. Und da habe ich.
Nee, so, ja. Ja. So ist es auch gar nicht gemeint. Ich habe ja auch dem Verein nicht abgeschworen, auch mit neuem Logo nicht. Und ich besitze auch Trikots, wo das neue Logo drauf ist. Aber meine Liebe gilt dem alten Logo und so wird es auch immer bleiben.
Dann, ja, dann bleibt uns nur noch zu hoffen. Ja. Nicht wegen dem Logo, ja, sondern wegen den letzten Spieltagen. Und ich weiß ja nicht, ich muss immer noch viele Euros ins Phrasenschwein werfen bei uns hier, weil ich immer sage, abgerechnet wird sowieso zum Schluss. Und ich sehe es schon kommen. Ich war letzte Woche auf einem Blindenreporter-Workshop als Fan und da waren natürlich auch welche von St. Pauli und wir haben gesagt, hey, pass mal auf, am Ende wird das so kommen. Das Spiel Wolfsburg gegen St. Pauli wird das Endspiel werden. Wer darf bleiben und wer darf wieder gehen. Und wenn es so ist, dann ist es so. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, dass wir wirklich jetzt gegen Frankfurt die Kurve kriegen.
Ja, klingt einfach.
Ist es nicht. Ist es nie. Aber ja. Vor allem Frankfurt nicht. Das ist ja auch
also, ja. Ich klammer mich so ein bisschen daran. St. Pauli hat ja auch überraschend in Hoffenheim gewonnen, was niemand so richtig auf den Zettel hatte. Und ich habe mir immer gedacht, irgendwann muss doch für uns dieser Sieg auch mal kommen, wo alle sagen, boah, damit hätte ich aber nicht gerechnet, dass sie das nach Hause fahren. Ich habe das schon gegen Bremen gedacht, dass es dann soweit ist, weil Bremen hatte 10 Stammspieler verletzt. Bremen hatte auch keine gute Phase, aus der sie gekommen sind. Bremen hatte auch auf jeden Fall Nervosität. Und dann fing das Spiel an und man hat gesehen, die Jungs hauen sich rein und wollen. Und am Ende ist es 0-1 verloren gegangen und man ist wieder mit hängendem Kopf nach Hause gegangen und hat gedacht, okay, wieder nix. Wie soll es denn jetzt noch irgendwie was werden? Also was soll denn passieren? Und jetzt ist das wieder so. St. Pauli hält uns noch am Leben. Es sind 4 Punkte Rückstand mittlerweile, glaube ich. Wir müssen irgendwie rankommen. Wir müssen die im Auge behalten. Die müssen auch noch gegen Bayern spielen. Ich glaube, übernächste Woche. Das sind einfach die Chancen, die wir jetzt noch haben. Und es bleibt uns ja nichts, als zu hoffen, dass es irgendwie funktioniert.
Also dann auf die nächsten hoffentlich 3 Punkte Heimsieg gegen Frankfurt. Vielen Dank, dass du heute da warst. Es war ein sehr spannendes und interessantes Gespräch, wie ich ja vorhin in der Einleitung auch sagte. Wir haben schon oft über diese Themen hier in den letzten 4 Wochen gesprochen, aber es bringt jeder immer wieder neue Nuancen, neue Denkweisen und Denkanstöße mit. Und davon lebt ja auch am Ende dieser Podcast.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Hat mich gefreut. Wie gesagt, ich höre euch immer und ja, jetzt bin ich auch mal Teil davon gewesen. Hat mich super gefreut.
Dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal.
Danke, ebenso. Ciao.
Das war's mal wieder. Das war das Wölferadio, euer VfL-Podcast. Zu finden und zu hören überall dort, wo es eben Podcasts gibt. Oder natürlich auch bei uns im Wolfsblog unter wolfs-blog.de. Vergesst nicht, Samstag sind wir mit Wölferadio Arena live. Natürlich wieder live on air aus der Volkswagen Arena. Ab 15.15 Uhr geht's los, wenn es dann daheim gegen die Eintracht aus Frankfurt geht. Ansonsten ist in der kommenden Woche Dennis Lindner hier im Podcast wieder vor euch am Start. Und bis dahin verabschiedet sich mit grün-weißen Grüßen wie immer Christian Ohrens aus Hamburg.
Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Ein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue. Dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh, kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL. Immer nur der Fall.